Das System ist ja mal entstanden, weil sehr, sehr früh Menschen gelernt haben, schon als wir noch eben in Höhlen gelebt haben, dass wir die anderen brauchen und es deswegen wichtig ist, mit den anderen klarzukommen. So. Und deswegen ist das eine sehr positive und wichtige Geschichte, dass ich mich überhaupt anpassen kann und sehe und merke, wo bewege ich mich, wie und was ist da jetzt auch angemessen oder unangemessen.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und das hier ist die Fortsetzung von meinem letzten Gespräch mit Dami Scharf. Wir sprechen heute über soziale Anpassung und soziale Überanpassung. Dabei geht es vor allem darum, warum soziale Anpassung doch eigentlich was Gutes ist. Und ab wann Überanpassung nicht mehr so förderlich ist für unser Wohlbefinden. Und warum es überhaupt dazu kommt, dass wir manchmal in der sozialen Überanpassung landen. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann abonniere gerne den Humans Are Happy Newsletter. Darüber hast du dann auch einen Zugang zum offenen Community-Format, wenn du dich gerne mit anderen Hörenden oder mit mir connecten magst. Ein Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt geht's aber erst einmal los mit diesem Gespräch. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch mit Dami und Leo. Wir haben das letzte Mal über Individualismus gesprochen und heute kommt die versprochene Fortsetzung. Wir möchten nämlich im Gegensatz zum Individualismus über soziale Angepasstheit bzw. soziale Überangepasstheit sprechen. Da haben wir tatsächlich uns ja auch im letzten Gespräch schon mal so ein paar Gedanken oder ein paar Themenbereiche angeschnitten, so rum ist es richtig. Ich frag dich einfach mal, Dami, was kommt dir da als erstes in den Punkt? Wir können natürlich total gern erstmal mit einer Begriffsdefinition starten, aber vielleicht hast du auch gerade einen anderen Impuls. Ich spiele den Ball einfach mal zu dir.
ich glaube, es ist einfach wichtig, da zu unterscheiden, also dass es so etwas wie eine wichtige soziale Anpassung gibt. Und das Wort Anpassung ist ja so ein bisschen, glaube ich, in eben einer sehr individualistischen Gesellschaft in Ungnade gefallen. Also, dass es dann irgendwie ist, dass man nicht mehr man selbst ist und man nicht mehr authentisch ist und so weiter und so fort. Aber ich würde gerne helfen, an soziale Anpassung auch wieder eine positive Reputation zu geben, weil wir einfach darauf auch angewiesen sind miteinander, dass wir quasi gemeinsame soziale Normen und Werte auch haben und die einhalten quasi miteinander. Und nichts anderes ist soziale Anpassung quasi, ist, dass ich mich in ein soziales System anpasse. Und ich denke, wir machen das alle ständig und immer. Und wenn wir genügend Flexibilität haben, dann können wir uns sehr, sehr schnell in fremde Gruppen einpassen. Ja, also soziale Anpassung denken wir immer an die Obergruppe, vielleicht Gesellschaft, ist aber ja nicht so, sondern ich gehe vielleicht zu einem Event und da passe ich mich sozial an, zum Beispiel einfach, wo ich überlege, was ziehe ich an dafür. So, das allein schon ist soziale Anpassung. Es fällt uns gar nicht auf, dass wir das machen, aber zum Beispiel, oder wir gehen irgendwo hin, wo eine bestimmte Gruppe von Menschen zusammen ist und wir hören sehr, sehr schnell, welche Sprache benutzen die denn? Und passen unser Sprachgebrauch darauf ein, weil wir nicht irgendwie unangenehm auffallen wollen. Also so gibt es ganz viele, viele Bereiche, die, wo wir gar nicht drüber nachdenken und uns an- und einpassen, ja, oder wenn wir in unsere Ursprungsfamilie zurückgehen, dann passen wir uns auch meist relativ schnell wieder an das Verhalten, was man da eben zeigt. So, ja, also das ist für soziale Anpassung und die beruht ja darauf, dass wir uns brauchen. Also ist ja mal das System ist ja mal entstanden, weil sehr, sehr früh Menschen gelernt haben, schon als wir noch eben in Höhlen gelebt haben, dass wir die anderen brauchen und es deswegen wichtig ist, mit den anderen klarzukommen. So, und deswegen ist das eine sehr positive und wichtige Geschichte, dass ich mich überhaupt anpassen kann und sehe und merke, wo bewege ich mich, wie und was ist da jetzt auch angemessen oder unangemessen.
Ich finde diesen Link total schön, den du sagst, soziale Anpassung, ne, das, ich habe auch in mir den Impuls gespürt, so, nicht, dass ich da selber untergehe, ne, wo bleibt mein Individualismus und so weiter, aber dieser feine und ganz wichtige Link zwischen sozialer Anpassung und Überanpassung, die dann vielleicht auch zulasten meines Ichs und meines Glücks, wenn man so will, meines Selbstwertgefühls, dem Gelingen meines Lebens geht, das ist ja eine total spannende Geschichte. Und da erstmal zu differenzieren, wo ist Anpassung logisch, hilfreich, notwendig und kommt mir am Ende zugute? Und wo passe ich mich eigentlich so sehr an, dass ich mir selber dadurch nicht mehr gerecht werde oder es mir auch selber nicht gut tut? Und das ist eine feine Nuance. Vielleicht ist das so ein Sweet Spot, um den wir uns hier auch so ein bisschen heute kümmern können, das so ein bisschen rauszuschärfen. Ich glaube, wir haben in einem unserer letzten Aufnahmen auch mal kurz über Darwin gesprochen, dieses Survival of the Fittest. Das wird ja auch, also fit in dem Moment bedeutet ja auch angepasst, ne? Also wer an die Umwelt angepasst ist, kann überleben. Und natürlich heißt das nicht, dass wir uns jetzt als Individuen, als Menschen ist es natürlich immer mit dem ausgeprägten Ich nochmal was anderes vielleicht. Aber ich musste einfach gerade an Darwin denken, hey, Survival of the Fittest, Anpassung ist so evolutionär gesehen auch mal gar nicht verkehrt.
Auf jeden Fall. Also, und wir könnten ja sagen, wir sind mit die anpassungsfähigste Spezies auf diesem Erdball, weil wir tatsächlich überall leben können, was hoch erstaunlich ist für ein Tier, was kein Fell hat, keine Zähne, vernünftig und andere Dinge nicht mitbringt, sind wir eben hoch anpassungsfähig. Und ein wichtiger Teil unseres Überlebens liegt an dem, dass wir Gruppen bilden, also eben nicht alleine unterwegs sind. Und das ist eben auch sehr, sehr stark für die meisten immer noch aktiv, deswegen passen wir uns auch an, weil wir nicht rausfallen wollen, weil rausfallen bedeutet einfach sterben. So, und das tragen wir noch in uns, deswegen ist Mobbing so eine qualvolle Geschichte, wo man wirklich auch traumatisiert sein kann deswegen gibt es immer noch sowas wie soziale Missachtung und Leute nicht anschauen oder auch eine der schlimmsten Erziehungsformen, nicht mehr angeguckt zu werden von Eltern, einfach ignoriert zu werden. So, und das ist ganz, ganz grauenhaft und eigentlich Folter für uns, wenn uns das passiert. Verzeihung für Leute, die vielleicht auch physisch wirklich mal Folter erlebt haben, aber es ist eine psychische Folter und ich will auch nichts nebeneinander stellen, also so, ja, das dazu, aber auf jeden Fall gibt es zum Beispiel in Afrika, das fand ich total spannend, gibt es eine Volksgruppe, die ignorieren, wenn jemand sozial bestraft wird, ignorieren sie die Person und wird auch nicht mehr gegrüßt. Und das kann zum Tode führen quasi für die Person, weil das so schlimm ist, es gefühlt so, so schlimm, dass dann Menschen einfach gar nicht mehr richtig leben können. Und das hat eine ganz starke Wirkung auf unser Immunsystem, auf unsere Psyche. Deswegen also ist es eben in uns verankert, dass wir zu einer Gruppe gehören wollen. Und ich glaube, das ist auch eines der Dinge, unter der viele Menschen inzwischen wirklich leiden, dass es diese Gruppen gar nicht mehr so gibt in ihrem Leben. So. Aber genau, dafür ist soziale Anpassung und das fängt ganz, ganz früh an. Das lernen wir quasi als Babys schon. So. Und wir lernen, dass wir eben bei bestimmten Dingen rausfallen oder eben muss gar nicht Strafe sein, sondern wir merken, es gefällt unseren Eltern nicht so. Und das reicht schon, dass es knirscht. So, dass wir merken, die Bindung wird schwächer Und dann fangen wir meistens an zu gucken, wie können wir die erhalten. So, und das kann sehr ungesund für uns sein, weil wir vielleicht eine sehr ungesunde Familie haben, der dysfunktionale. Oder es ist eben auch sehr, sehr gesund, das zu lernen, weil es uns die Fähigkeit gibt, später innerhalb von Gruppen gut zu sein und gut zu leben und einen Platz zu haben, so was eben für uns einfach sehr, sehr wichtig ist, auf, sei es im Arbeitsplatz, sei es in Gruppen, sei es in was, wo auch immer wir uns bewegen. Auch eine Beziehung ist quasi die kleinstmögliche Gruppe, wo wir eine bestimmte Art von Anpassung brauchen, damit wir überhaupt miteinander funktionieren.
Ich finde das total spannend, gerade wo du es gesagt hast. Es fängt an zu knirschen oder die Bindung wird schwächer. Vielleicht jetzt, ne, wenn ich ein kleiner oder jung, sehr, sehr junger Mensch bin und mit meinen Bezugspersonen das wirklich wahrnehme, dann ist das ja ein deutliches Warnsignal, hey, verlier mal nicht die Verbindung hier zur Gruppe, von der hängst du nämlich ab. Und ich meine, eigentlich ist es der Punkt, den ich eben schon gesagt habe, aber trotzdem kommt es da wieder in mir hoch. Was ist in dem Moment, wenn ich andauernd annehme, wenn ich jetzt aber mich zeige, also wenn ich überall, sobald ich irgendwie einen Schritt rausmache, annehme, dass die Verbindung zur Gruppe schwächer wird, ne? Und dadurch mich gar nicht so zeige. Also das Spannungsfeld, was ich so im Kopf habe, ist, das hatte ich auch mal in einem, ja, es ist ein Gespräch, das war aber kein Podcast oder nichts Öffentliches, ne, aber diese Frage, wenn ich mir meiner selbst gewahr werde, wer bin ich jetzt vielleicht als Persönlichkeitstyp, was ist mir wichtig, was sind meine Bedürfnisse, das sind ja auch Themen, über die wir immer sprechen, das ist total cool, wenn ich das für mich rausfinde, das ist sehr, sehr hilfreich. Und dieses Wissen darüber könnte man in einem Spannungsfeld sehen mit, was ist eigentlich sozial erwünscht. Und sozial erwünscht hat hier jetzt einen spannenden Link, weil nur weil etwas sozial vielleicht erwünscht oder angesehen ist, heißt es nicht, ich muss das so machen, sonst werde ich komplett abgelehnt. Ich kann ja auch wie ein total bunter Vogel rumrennen, dann werde ich vielleicht manchmal schräg angeguckt, aber ich könnte immer noch in unserer Gesellschaft an unserer Gesellschaft teilnehmen. Und vielleicht will ich rumrennen wie ein bunter Vogel, traue mich das aber nicht, weil ich denke, dann verliere ich die Verbindung und dann bin ich in so einer Überanpassung drin. So, die aber vielleicht gar nicht mehr real ist.
Also ich glaube, ja, das sind verschiedene Punkte für mich drin. Das eine ist, ich lerne, dass ich nur über ein Du, wie Martin Buber schon sagte sozusagen. Das heißt, egal wie alt wir sind, Wir definieren ganz viel von dem, was wir als unsere Identität bezeichnen, über Spiegelung. Ja, was bekomme ich zurückgespiegelt? Wenn die Spiegelung immer ganz unglaublich unterschiedlich von meinem Selbstbild ist, habe ich ein großes Problem. So, und wie gesagt, ich liebe ja diesen Spruch, ich kriege ihn immer nicht ganz zusammen und ich finde ihn leider auch immer nicht mehr. So, das ist so, wenn eine Person dir sagt, du bist ein Pferd, dann hat er einen Vogel. Wenn zwei Personen sagen, du bist ein Pferd, dann ist womöglich eine Folie à deux, so. Aber wenn eben 10 Personen dir sagen, du bist ein Pferd, dann solltest du dir einen Sattel kaufen. So.
Okay.
Also, Ab wann quasi nehme ich Spiegelung ernst, sozusagen, wenn sie mit meinem Selbstbild nicht übereinstimmt? So, und von ganz wichtig für mich ist auch, von wem nehme ich sie ernst? So,
auch ein wichtiger Punkt, ja.
Ja, also, aber der Punkt ist, dass wir nie ein Ich und Selbstbild kreieren können ohne Spiegelung. So, daher kommt unser Selbstbild und deswegen. Ist da eine große Fehlerleistung drin, weil wir als Kind eben oftmals nicht so toll womöglich gespiegelt worden sind oder gar nicht oder halt sehr negativ. Und daher kommt natürlich dann unser negatives Selbstbild. Und wenn wir dann aber uns entschieden haben, in Anführungsstrichen entschieden, dass wir oder wir müssen ja ein Stück weit diese Beziehung aufrechterhalten, dann fangen wir eben an, uns mehr anzupassen, als es vielleicht gesund ist, so für uns. Weil wir anfangen, uns aufzugeben und damit wir irgendwie noch in Kontakt bleiben und das erfüllen, was unsere Bezugspersonen von uns wollen. So, und das ist mit Sicherheit ein Grund für Überanpassung dann später im Leben, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wer ich bin. Also, dass eigentlich ich immer, je nachdem, wo ich bin, womöglich die Farbe wechsle, wie ein Chamäleon. So, dass ich das womöglich sogar sehr, sehr gut kann und dann wird es problematisch, dafür sehr viel positive Spiegelung bekomme. So, ja, weil ich mich in jeder Gruppe so bewegen kann, wie andere das dann gut finden. So, aber ich eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, wer ich bin. Ich finde zum Beispiel, für mich ist ein Punkt, wenn ich auf Geburtstage gehe.
Ja.
Und da sind lauter kleine Klicken. Dann weiß ich, dass jemand sehr unterschiedlich in sehr unterschiedlichen Bereichen quasi sich bewegt und ist, wenn diese Klicken sich überhaupt nicht miteinander verstehen oder einfach wie, da sitzt eine fremde Welt und da sitzt eine fremde Welt. Das ist ja lustig, weil ich kenne die Person so und so und kann mir gar nicht vorstellen, wie sie überhaupt mit diesen Personen in Kontakt sein kann. So, das ist zum Beispiel so ein Hinweis, dass jemand sehr stark unterschiedlich ist in ganz unterschiedlichen Bereichen. So.
Und ist es wertungsfrei oder steht da noch irgendeine Erkenntnis hinter der Erkenntnis?
Naja, ganz, also ist die Frage, die man sich einfach stellen muss, ist, weiß ich, wer ich bin? Also
okay, ich spiegel mich in den Gruppen dann.
Ja, oder bin ich einfach immer nur die Person, die andere von mir erwarten? Und okay. Das ist einfach eine wichtige Frage. Das wäre dann Überanpassung. Ja.
Ja, ich sehe das gerade auf so einem Spektrum. Ich habe mir das mal kurz aufgemalt, weil ich, ja, weil in meinem Kopf ist da so eine Linie quasi, ne? Und ja, von links nach rechts mit Pfeilen außen und da drauf steht Anpassung und je nachdem, wie stark die ist, ne, wenn wir mal sagen, rechts wird die Anpassung immer stärker, irgendwann bin ich so in dieser Überanpassung und da geht dann halt das Ich, die Individualität, über die wir letztes Mal gesprochen haben, unter und die geht insoweit unter, dass ich halt selber gar nicht mehr vorkomme und das auch einfach auf meine Zufriedenheit auf Dauer geht oder auf mein Selbstwertgefühl, wie auch immer. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich gar nicht anpasse, weil ich immer sage, das ist mir hier alles scheißegal, dann bin ich ganz stark in der Individualität, auch worüber wir letztes Mal geredet haben, aber da geht dann die Verbindung zur Gruppe verloren. Aber die brauche ich ja genauso. Also ich brauche eigentlich beides. Ich brauche die Verbindung zur Gruppe und ich brauche die Verbindung zu mir. Und wir haben halt dann quasi in der Mitte dieses Spektrums auch natürlich einen Bereich, in dem beides miteinander möglich und vereinbar ist. Und das ist eigentlich genau dieser, was ich vorhin Sweet Spot genannt habe, oder eben genau dieser Bereich, in dem ich es eben hinbekomme, mich zu spüren, mit mir in Verbindung zu sein, gleichzeitig quasi, ich habe mal dieses Wort, wir hatten auch mal über David Schnarch geredet, ein solides, flexibles Selbst quasi, also dass ich solide bei mir bin, aber eben flexibel im Sinne von, ich kann mich noch beispielsweise der Gruppe anpassen.
Ja, auf jeden Fall, das wäre sozusagen ja, das wäre das, was ich unter Erwachsensein fassen würde, sozusagen. Und auch ganz wichtig, was du gesagt hast, den Begriff kriege ich gerade nicht mehr, du hast gesagt, an Werte oder was ist erwünscht?
Ja, was ist sozial erwünscht, genau. Hatte ich mal gesagt.
Ja, genau. Und da wird es natürlich super interessant,
okay.
Weil jede Gesellschaft andere Wünsche an uns hat. Und wirklich sozusagen wirklich erwachsen zu werden, ich nehme das Wort einfach mal, weil es auch so unbeliebt ist inzwischen, so bedeutet quasi auch zu reflektieren, was sind die Werte von der Gesellschaft und was sind meine eigenen Werte. Mhm. Weil wir dürfen einfach nie vergessen, dass eine Gesellschaft auch Werte haben kann, die unethisch sind. Oder hinter denen ich nicht stehe. So, das ist klar. In Deutschland ist das klassisch, eines der klassischsten Beispiele dafür, solche Werte mal gehabt zu haben. Oder der Schwulenparagraf und die, was auch immer, war relativ lange noch strafbar. Und das mag für manche Hörerinnen und Hörer okay sein, für mich nicht. So, aber das sind Werte, die ich in Frage stelle, quasi. Und da zu sehen, wo habe ich einen positiven Zugang zu meiner eigenen Ethik, so und wofür stehe ich? Und wenn man, also, und da kommen wir quasi sehr schnell zum Begriff der Integrität. Mhm. Also, weil ich kann bei beiden Spektren, bei beiden Extremen meine Integrität aufgeben. Einmal für meinen Selbstnutz, wenn ich in diese Hyperindividualität gehe, und einmal mir selbst gegenüber. So. Aber Integrität ist so ein zentraler Bestandteil für Lebenszufriedenheit, weil sobald ich meine Integrität ein Stück aufgebe, kann ich nicht zufrieden sein. Deswegen ist es super, super wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Fühle ich mich eigentlich integer in meinem Leben? Lebe ich integer? Also, und es gibt natürlich immer Brüche. Es geht gar nicht anders. Also, weil wir in einer Gesellschaft leben, die bestimmte Dinge einfach fast schon vorgibt, die ich vielleicht nicht integer finde. So. Und ich versuche trotzdem ein Bewusstsein dafür zu haben, wo bin ich denn unterwegs? Und vor allem mit mir selber im Umgang mit mir und im Umgang mit Menschen direkt.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Dami, weißt du, was mir gerade auffällt? Während du ganz oft das Wort integer sagst, ich habe ein Gefühl zum Wort. Und für mich ist es irgendwie so eine Art Stimmigkeit. Aber ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Definition dafür. Und das hilf mir doch mal bitte kurz.
Okay, ja, Integrität bedeutet ja eigentlich jetzt keine Bruchlinie zu haben. Jetzt ist die Frage, ob wir es quasi einmal auch googeln, ob es eine richtig gute Definition gibt dafür. Okay. Und also Integrität bedeutet Makellosigkeit, Unbescholtenheit und Unbestechlichkeit.
Wow, so. Also Makellosigkeit ist doch aber auch ein sehr hoher Anspruch, oder?
Makellosigkeit ist ein sehr hoher Anspruch und denke, es ist auch ein sehr altes Wort. Das benutzen wir zum Beispiel auch kaum noch. Also ich habe schon ewig nicht mehr gehört, das Wort makellos. Ja. So. Und ich glaube, es gibt auch keine makellosen Menschen, wenn es so, je nachdem, von wo man guckt. Mhm. Und auch da ist natürlich, also wir dürfen einfach nie vergessen, die Integrität des einen ist die Nicht-Integrität des anderen. Also das sind, da sind ja ganz viel persönliche Vorstellungen, persönliche ja. Werte drin. So. Und das, was für dich integer ist, denke ich vielleicht, nein, das fände ich jetzt unintegrer. So, aber und umgekehrt. So, also, aber die Bedeutung ist quasi für mich selbst und natürlich auch wieder in Spiegelung.
Gecheckt, klar. Also ich habe es jetzt auch mal hier nebenbei aufgerufen. Integrität ist die ethische Forderung des philosophischen Humanismus, kann man eigentlich weglassen. Möglichst weitgehend nach möglichst weitgehender Übereinstimmung zwischen eigenen Idealen, also dem Selbst und den und Werten und der tatsächlichen Lebenspraxis. Und hier haben wir natürlich dann den Link zur Gruppe im Außen. So, ne?
Genau.
Und die Übereinstimmung meiner Werte und der gelebten Praxis. Ne, anhand von irgendwelchen Gesetzen oder was auch immer, Wirtschaftsform, Handhabung, bla bla bla. Ne, das kann ja dann für jeden Menschen gleich sein. Okay, aber es ist, ne, was ich gerade als Gefühl der Stimmigkeit quasi für mich genannt hatte, ist eben ja wirklich die Übereinstimmung in dem Moment von eigenen Werten und tatsächlich gelebter Praxis. Ey, sorry, mir hat es gerade kurz gefehlt und wahrscheinlich hätte ich nicht 100% folgen können sonst.
Genau, wenn wir das einmal so anschauen und ich glaube, dass halt da auf dieser Bruchlinie zwischen was erwarte ich von mir oder was sehe ich als Integrität und was lebe ich als Integrität, da wird es halt hochinteressant. Und ich glaube, dass eben wir gucken, immer wieder gucken und überprüfen müssen, fühle ich mich mit mir und meiner Integrität wohl? Und da sind wir natürlich ein Stück ab, aber ich sehe das durchaus auch auf diesem Spektrum. Wenn ich mich anpasse und immer überanpasse an andere, dann gebe ich meine Integrität auf.
Voll, so. Ja, total, klar.
Zwangsläufig. So, aber ich gebe die auch auf, wenn ich immer nur an ich denke, quasi.
Aber die Frage, ganz kurz, ja, die Frage bitte. Ist, gebe ich die bewusst auf? Weil, wenn ich, also es kann ja sein, dass ich so einfach mir so sehr sage, ich brauche niemanden, ich sag das. Vielleicht ist es nicht so, aber ich sag das. Ne? So, dann fühle ich vielleicht mich doch immer noch integer, obwohl ich total abgeschnitten bin.
Das kann sein, dass dieses Problem haben wir als Menschen ja immer. Deswegen brauchen wir so deutlich Spiegelung. Also,
okay, ja.
Dass wir, wenn, sobald wir in nur noch, ich sag immer, selbstreferenziell unterwegs sind, das heißt, ich bin die einzige Referenz, die ich anerkenne für mein Verhalten und mein Sein, und auch die einzige Person, die ich zu Rat ziehe im Spiegel, dann habe ich ein großes, großes Problem, so. Und, ich glaube, es ist eine gute Mischung zwischen Selbstreflexion und Spiegelung, die ich brauche. Also ich brauche einfach beides.
Ja, haben wir schon wieder den Link. Das ist total interessant, weil das ist ja eigentlich im Grunde das, worüber wir auch immer, wir reden ja ganz oft eigentlich über die gleichen Sachen, immer nur aus einer anderen Perspektive. Ne? Es ist ja im Endeffekt gar nicht, wie du schon mal gesagt hast, es ist simpel, aber nicht einfach. So, ne? Und sagen wir mal so, wenn ich Integrität in dem Moment als eine schöne Zielstellung für mich formuliere, weil es bedeutet, dass ich in einer sozialen Anpassung mich befinde, die mir gut tut und ich dabei aber in Übereinstimmung mit meinen eigenen Werten leben kann und dem, was mir wichtig ist, dann ist das ja erstmal eine klasse Sache, stellt aber die Herausforderung an mich, dass ich darüber überhaupt weiß, oder dass ich darum weiß, ne? Und dann haben wir auch schon oft zugeredet und wahrscheinlich werden wir das auch noch oft tun, so dieses, ja, aber dann muss ich ja erstmal wissen, was ist denn mir wichtig und so weiter und dann bin ich wieder bei, wer bin ich, auf den Berg steigen, gucken, ist das alles für mich so in Ordnung und nicht. Und es ist einfach gerade, was in mir hochkommt, dieses, ah ja, guck mal, hier haben wir wieder das. So, ja.
Ja, weil natürlich, wenn ich nie nach innen gucke und reflektiere, wo bin ich überhaupt, wer bin ich, was sind meine Bedürfnisse, wie fühle ich mich mit mir und was wünsche ich mir überhaupt von anderen und all diese Sachen, also quasi das, was schon das Orakel in Griechenland sagt, auf der Tür stehen hatte, erkenne dich selbst. Wenn wir das nicht unser Ausgangspunkt ist, können wir nirgendwo ankommen mit uns selbst. So, und das ist einfach die Basis quasi. Und diese Basis aber unglaublich schwer. Also das müssen wir uns einfach immer wieder auch sagen. Das ist diese Antwort, wer bist du, die werde ich wahrscheinlich nie vollständig beantworten können in diesem Leben, so, weil das sich verändert auch. Also
ja, immer nur für den Moment beantworten können wahrscheinlich, also maximal für den Moment.
Ja, oder vielleicht für eine Weile und dann verändert sich mein Bild aber wieder von mir oder ich entdecke neue Sachen und wir dürfen nicht vergessen, dass unser Gehirn auch unsere Geschichte ständig umschreibt, dass ja quasi Erinnerung einfach ein Prozess ist und kein Fakt. So, wer Tagebuch schreibt, der weiß das. Ja. Man liest was und will was nachlesen und denkt so, wie? So steht das da. Das ist in meiner Erinnerung schon total anders, weil alles, was ich lerne über mich, fließt in meine Erinnerung zurück. Das Einzige, wo man sich halbwegs drauf verlassen kann, dass eine Erinnerung quasi noch stimmig ist und in dieser Box aufbewahrt wird, sind tatsächlich traumatische Erinnerungen, weil die eben nicht diesem Prozess zugänglich sind von Verarbeitung, solange sie nicht integriert sind. So. Und deswegen relativ statisch sind in unserem Kopf. So, aber alle anderen Dinge interpretieren wir ständig nach quasi immer zurück. So, und also auf jeden Fall ist das eben wichtig zu gucken, wie angepasst bin ich denn? Oder wie sehr bin ich in dem Me, Myself, I unterwegs? So. Und tut mir das gut letztlich für mein Leben. Und Überanpassung hat viel, viel damit zu tun mit Angst. Mit Angst und mit Scham. Ja, weil ich mal gelernt habe.
Wie meinst du?
Naja, weil ich meistens dann mal gelernt habe, dass ich eben bestraft werde, wenn ich sichtbar werde. Oder wenn ich Nein sage oder mich gegen die Gruppe stelle. Dass die Strafe für mich so schlimm war, dass ich sie kaum aushalten konnte und deswegen in meinem Leben quasi das ist eigentlich eine Konditionierung, die Vorstellung bleibt, ich kann das nicht aushalten. So, und ich weiche quasi, die Angst regiert. So, ich weiche dem aus, dass ich Widerstand bekomme. Ich weiche dem aus, dass jemand mich sagt, das finden sie doof oder was auch immer. So. Und die meisten von uns, Arno Grün, ein ganz leider inzwischen toter, tatsächlich Psychoanalytiker, bekannter, der hat viele Bücher darüber geschrieben, über den Verrat am Selbst.
Oh, was heißt das?
Der Verrat am Selbst hat er definiert, ich hoffe, das mache ich richtig, dass quasi wir als Kinder eben lernen, uns so anzupassen und dem zu folgen, damit wir eben die Beziehung halten können, dass wir uns quasi und unsere Bedürfnisse und wer wir sind verraten. So. Und er sagt zum Beispiel, dass dieser innere Verrat quasi die Quelle von Faschismus ist. Also es ist wirklich sehr lesenswert, wer sich dafür interessiert. Arno Grün, der Verrat am Selbst. Und auch sein letztes Buch, da weiß ich leider den Titel nicht mehr, bevor er gestorben ist, mit 90, glaube ich, hat er es noch geschrieben. So wirklich super, ich finde es super toll, weil das halt ganz viel diese Wut auf sich selbst, die wir mit uns rumtragen, viele von uns. Ja, woher die halt kommt, diese Wut. Und es gibt die einen quasi, die projizieren die Wut nach innen, also auf sich selbst und finden sich halt scheiße und beschimpfen sich ständig und so. Und die anderen projizieren die Wut auf andere, ja, die anders sind oder die nicht so sind, wie sie sein sollen. Quasi diese ganze Überanpassung, die sie und den Verrat, den sie als Kind leisten mussten, geben sie quasi weiter und greifen andere quasi dafür an, dass sie anders sind, so. Und der sagt halt, daher kommt, ja, das ist der Ursprung von ganz viel Leid, so. Und ich glaube, dass eben auch, dass wir, wenn wir wirklich in uns gehen und eben keine so tolle Geschichte hatten, so wie ich oder so, dann kriege ich einen Kontakt dazu, ja, das sind die Teile, die ich verraten habe, ja, die ich quasi als nicht lebenswert und liebenswert definiert habe und ja, und immer quasi den Rest meines Lebens, wenn ich denn darauf komme, die wieder hochhole. Also wer bin ich, wäre ich gewesen, wenn jemand liebevoll mit mir umgegangen wäre, wie wäre ich dann geworden, so. Und diesen Teil quasi, den ich verraten und zurückgelassen habe, oder ich sag manchmal, es gibt eine Seite, die viele von uns im Staub liegen lassen haben, ja, weil wir damit nicht leben konnten mit der Seite.
Aber mir brennt da was unter den Nägeln. Ich finde das, also ich kann da total mitgehen, wenn wir irgendwie sagen, dass Menschen gerade irgendwie im jungen Alter vielleicht, weil sie der einfach die Gunst der Bezugspersonen brauchen, ja, da vielleicht sich selber gar nicht so entwickeln, in Anführungszeichen können, wie es vielleicht unter anderen Voraussetzungen möglich gewesen wäre. Und dass daraus eine Unverbundenheit resultiert und dass daraus eine Traurigkeit resultiert, die vielleicht dann von einer Wut überdeckt wird. So, da kann ich mitgehen. Mhm. Das leuchtet mir sehr ein und das kenne ich auch in Teilen selber und das erleben wir, glaube ich, alle auch in der Gesellschaft tagtäglich und ich glaube, viele Menschen, wenn sie ehrlich sind, kennen das auch. Bei diesem Wort Verrat, ich finde, das ist ein sehr starkes Wort und für in meiner Konnotation auch eines, was so den Vorsatz beinhaltet. So, und ja, das finde ich,
natürlich,
das
nicht.
Natürlich, ne, das will ich, glaube ich, auch nicht, ohne dass ich den Autoren da kenne. Aber das finde ich interessant. Welche Geschmacksrichtung bekommt das Ganze denn jetzt? Weil dieser kleine Mensch oder wir als kleiner Mensch, Verrat, also ein Verrat ist ja, also wie ich ja, ja. jetzt das Wort verstehe, ne, ist so, ich hau da wen wissentlich in die Pfanne zu meinen Gunsten, so, ne. Aber das ja. tue ich nicht. Das tue Nein. ich nicht als kleiner Mensch. Ne, das Nein. ist ja so wie Trauma ja auch häufig einfach die intelligenteste Form des Umgangs mit einer Situation vielleicht einfach ist, ne, und nicht irgendwie, haha, in 20 Jahren wirst du sehen.
So. Nein, ich glaube, das, was wichtig ist, ist natürlich, obwohl er benutzt das Wort auch, es ist nicht nur der Titel, ich wollte das gerade auf den Verlag schieben, aber nein, er benutzt das Wort auch so. Ich glaube, weil das Wort so ein Wort ist, wo man so schluckt einmal, macht es klar, wie tief und wie brutal das eigentlich ist, was da passiert innerpsychisch.
Ja.
Und nicht natürlich, es gibt ja weder Vorsatz noch, weil kein Mensch macht das gerne, aber quasi, es erklärt ein bisschen, warum da so viel Wut ist. Ja,
okay.
Weil es so tief geht, weil es eben, weil wir so weit von uns weggehen müssen, ja, gezwungenermaßen müssen, dass wir uns in dem Sinne verraten, aber natürlich weder bewusst noch extra noch mit Freude noch mit sonst was, sondern einfach nur das Wort macht sozusagen klar, wie tiefgehend, wie krass und wie mächtig das ist, was da innerpsychisch passiert in Kindern, und womit wir dann aufwachsen. Und wenn es uns nicht bewusst wird, wir diese Wut in uns tragen, so, und die eben auch übertragen an Menschen, die vielleicht anders sind als wir oder die Anpassung nicht geleistet haben und sich die ja durchaus dann bei manchen Menschen in großer vernichtender Wut zeigt. So, und ich glaube, in diesem Kontext ist das Wort zu verstehen.
Das ist eine total hilfreiche Erläuterung für mich gerade, weil dadurch in mir jetzt die Differenzierung gerade aufgegangen ist. Okay, ich fühle mich vielleicht verraten. So, und wenn ich mich verraten fühle, bin ich sauer, bin ich enttäuscht, bin ich einfach richtig böse. Ne? Und dann geht diese Lawine los, über die wir da gerade gesprochen haben. Ne?
Ja.
Aber ich fühle mich verraten, aber es hat mich niemand verraten. Und das ist diese Differenzierung gerade. Na, okay, ich sehe dich zweifeln.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil ganz viele Kinder sind in ihrer Liebe verraten worden von Bezugspersonen. Ja, wenn
aber
ich
haben
jemand,
die das, ja, ja.
Ja, es geht nicht um extra, sondern es geht einfach okay. darum, also ich sag immer, wenn ich überfahren werde und querschnittsgelähmt sind, ist relativ egal, ob das extra war oder nicht. Also es ist natürlich ein Unterschied von der Intention her. Aber ich sitze im Rollstuhl so oder so. Also das ist einfach so. Ich weiß natürlich, dass Eltern das zu 95% nicht extra machen.
Mhm.
Und dennoch fühlt es sich für das Kind so an, weil ja. es trägt seine absolute Liebe zu den Eltern und wird in dem Sinne verraten, weil es nicht so erwidert wird, weil es vielleicht geschlagen wird, weil es gedemütigt wird, weil ja, weil es weggeschickt wird, weil es ganz oft spürt, ich bin eigentlich nicht wichtig. Mhm. Tausende von Sachen, die das sein können, alleine gelassen, das erleben wir durchaus, selbst als Erwachsene, als Verrat an unserer Liebe. Nur als Kinder können wir es nicht reflektieren, aber es macht etwas mit uns. Es sagt uns, ich bin nicht genug, ich bin es nicht wert, ich bin falsch und so weiter, womit viele von uns dann später als Erwachsene da sitzen und dann eben mit den Strategien, die wir gelernt haben als Kind, wenn wir erstmal quasi noch nicht das alles reflektiert haben, weiter versuchen, bei anderen einigermaßen gut anzukommen oder Zuwendung zu bekommen. Mhm. Und das führt uns dann manchmal in furchtbare Beziehungen. Es führt uns in sehr viel Frust. Aber es ist die einzige Strategie, die wir am Anfang kennen. So, insofern, ja, es ist ein starkes Wort, weil es sehr starke Gefühle hervorholt.
Genau, okay, ja, da können wir drauf aufbauen und dann sind wir eigentlich wieder bei dem, wo wir jetzt vor einer Dreiviertelstunde oder so ungefähr waren, nämlich was resultiert daraus oder eben die ganze Zeit beim Gespräch, nämlich entweder, ne, diese Wut, was du gerade gesagt hast, richtet sich gegen mich, ne, dann mache ich mich vielleicht die ganze Zeit klein, bin in der Überanpassung, um jetzt mal wieder so ein bisschen den Bogen zum Thema zu spannen, oder bin in der super krassen Individualität, weil sich die Wut so nach außen richtet, dass ich nichts außer mir selber irgendwie zulasse oder eben total selbstreferenziell bin und bin dann eben in der Hyperindividualität. So, ne, und ja?
Ja, also ich würde sagen, ich muss nicht unbedingt in der Hyperindividualität landen sozusagen. Ich kann okay. ja auch Gleichgesinnte suchen, die Wut teilen. So, das machen wir natürlich auch. Und quasi mich als Gruppe auch individualisieren. Wir sind ja auch fähig, uns als Gruppe besonders zu fühlen und als Gruppe anders zu fühlen als Stimmt. die anderen. Und quasi so eine Gruppenhyperindividualität zu machen. Aber auf jeden Fall, ja, haben wir die Möglichkeit, leider, oder so ist es halt, dass, weil der menschliche Geist so arbeitet, ja, alles zu erklären für uns, auch durch das Außen, so. Also, das ist, wir mussten mal in meiner ersten Ausbildung so ein Stephen King gucken.
Okay.
Ich glaube, der Rasenmähermann war das, glaube ich, so. Und es ging halt darum, dass irgendwie ein ganz lieber Mann, der so Hilfsarbeiten gemacht hat im Dorf, klassisches Stephen King Dorf irgendwo in Maine, Massachusetts, so, und halt Rasen gemäht hat für alle und alle möglichen Handwerksarbeit gemacht, der, ich weiß nicht wie mehr durch, ist schon 100 Jahre her, plötzlich quasi hyperintelligent wird. Also wirklich wahnsinnig intelligent, aber auch nur noch das. Und Intelligenz bedeutet halt Logik und Logik nimmt kein Gefühl rein. Und so hat er dann halt alle umgebracht quasi, die dem widersprochen haben. Und diese Verbindung, glaube ich, das ist das sozusagen das menschliche Dilemma, den Geist zu haben, der alles erklären kann, der die furchtbarsten Dinge herleiten kann und sagen, ja, das ist sinnvoll. Und wenn wir getrennt sind quasi von unserem Herzen und von unseren eigenen Verletzungen, dann wird das Outcome immer nicht gut. So, egal in welche Richtung es geht. Also ich glaube halt, um wirklich einen guten Punkt zu finden zwischen so meinem sozialen Wesen und meinem Ich quasi, meinem Selbst, ist wirklich mein Herz zu behalten, mit meinem Herzen auch Dinge zu beleuchten und auch zu sehen, okay, warum verhält sich jetzt jemand so? Muss ich das immer sofort bewerten, beurteilen? Oder kann ich damit anders umgehen? Weil der Verstand ist halt super schnell und super schnell im Bewerten und hat immer die Absicht, letztlich uns am Leben zu halten. Das heißt, der sagt, pass dich lieber an, hier lauert Gefahr. Oder der sagt, du musst stark sein und musst den anderen zeigen, wer du bist und du brauchst niemanden. Und das sind halt die Fallen unseres Verstandes, so, wenn wir nicht mitnehmen, dass auch andere Menschen dieselben Bedürfnisse haben, dass ich Bedürfnisse habe und mein Herz und meine Liebe mit reinnehme.
Ich finde, das ist an der Stelle ehrlich gesagt ein total schöner Punkt, um vielleicht wirklich einen Punkt zu machen. So,
als Schlusswort.
Ja, weil wir können darauf natürlich jetzt wieder aufbauen. Wir können auf neue Themen einsteigen, aber am Ende würden wir wahrscheinlich genau bei dem landen, was du gerade gesagt hast, dass wir eben diese Verbundenheit brauchen und dieses Dilemma haben zwischen unserem Geist, der alles erklären kann und will, und dem Herzen, das eben da vielleicht auf anderen Frequenzen funktioniert. So, ne? Und da gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Aber ich glaube, also was gerade in mir kommt, ist so ein, ja, das, ich glaube, das ist ein guter Punkt hierfür. Wir können ja vielleicht mal ganz kurz schauen auf das, was wir heute, worüber wir gesprochen haben, ne, eben diese soziale Anpassung. Ne, wir haben ja viel dann auch über die Ränder gerade gesprochen, mit der Individualität, mit dem Rausfallen aus der Gruppe, mit dem so sehr in der Gruppe in Anführungszeichen untergehen, dass ich mich selber gar nicht mehr zeige, traue und so weiter. So, aber diese in die Mitte von diesem Spektrum kommen wir wahrscheinlich auch vor allem dann, wenn wir eben uns irgendwie schaffen, in diesem Dilemma, was du gerade beschrieben hast, so zu verhalten, dass wir das beides irgendwie miteinander vereinen können.
Ja, und da sind wir quasi wieder, dass unsere Integrität uns dabei hilft. Und Integrität bedeutet auch, in sich selber Herz und Verstand zu integrieren, zum Beispiel. Dass die integer miteinander sind. Dass nicht die eine Seite was völlig anderes sagt als die andere. Und ich bin vielleicht hoffnungslos romantisch. So, aber ich glaube einfach, dass unser Herz und unsere Liebe und Freundlichkeit uns hilft, auch diese scheinbaren Gegensätze zu vereinen von Individualismus und Anpassung, weil es eben, ja, weil unser Herz hat andere Bedürfnisse vielleicht als unser Verstand. Und wenn wir beide zusammenbringen, dann ist das meistens ein ganz guter Ort.
Und es bringt mich gerade zu einer Sache, wenn wir beides zusammenbringen. Und vielleicht ist es auch einfach manchmal so, dass es nicht übereingeht und mein Herz was anderes vielleicht sagt als mein Verstand. Und dann haben wir wieder das Thema Spannung halten. Haben wir ja auch schon ab und zu drüber gesprochen. So, ne? Also ja. es kommen dann immer wieder die gleichen Themen hoch, einfach immer an unterschiedlichen Punkten. Aber es ist okay. Für mich ist es an der Stelle rund.
Ja, okay. Ja, ja? Danke.
Machen wir einen Sack zu für heute.
Ja, dann vielen Dank wieder für deine Zeit und dann, ja, bis zum nächsten Mal, Leo.
Bis zum nächsten Mal, Dami. Danke fürs Zuhören an alle, die bis hierhin dran geblieben sind oder zuschauen natürlich. Und ja, genau, ich sag danke und bis bald. Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.